Wir waren wie Brüder. Unter dieser Schlagzeile hat der Journalist Daniel Schulz Anfang Oktober 2018 einen Text in der Zeitung Taz veröffentlicht. Und dieser Text hat hohe Wellen geschlagen. Denn Daniel Schulz hat da über Ereignisse und Entwicklungen und Erfahrungen geschrieben, über die nicht gern geredet wird, etwa die sich in den 1990er Jahren im Osten Deutschlands ausbreitende Gewalt. Skinheads, brennende Asylbewerberheime, Schlägerbanden, Neonazis. Daniel Schulz hat eigenes Erleben verarbeitet, in diesem Artikel reflektiert. Daniel Schulz wurde 1979 in Potsdam geboren, ist im Brandenburgischen aufgewachsen und beim Fall der Mauer war er 10 Jahre. Und jetzt hat Daniel Schulz, heute ist er Leiter des Ressorts Reportage bei der Taz, einen Roman veröffentlicht. Und auch der Roman heißt so wie der Artikel von 2018, Wir waren wie Brüder. Morgen ist Berliner Buchpremiere im Maschinenhaus der Kulturbrauerei. Schöner Anlass, Daniel Schulz zum Gespräch zu bitten, das wir bereits heute Mittag vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und als erstes habe ich Daniel Schulz gefragt, Sie haben nun also einen 3,5 Jahre alten Zeitungstext zum Roman erweitert?
Der Text und der Roman haben natürlich was miteinander zu tun. Die stehen in Beziehung zueinander. Sie haben denselben Titel, also es wäre komisch, eine Beziehung zwischen ihnen zu leugnen. Es gibt auch so, wenn man beide genau liest, kann man das sehen, eine Szene, die dem Text entspricht und eine, die ihm quasi widerspricht im Roman, was deutlich machen soll, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nicht einen Sachbuchtext schreiben, da hätte man bestimmte Dinge zeigen können, aber eben zwischenmenschliche Beziehungen, bestimmte Figuren, Dinge, die sich eher so ambivalent darstellen lassen, halt eben nicht. Und deswegen würde ich eher sagen, ich habe das Thema, was im Essay aufgegriffen ist, literarisch verarbeitet. Unter anderem eben die Nähe zwischen, weiß ich nicht, wie man sagen will, der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremem Gedankengut zum Beispiel.
Das, worüber Sie schreiben, haben Sie als Jugendlicher selbst erlebt. Haben Sie das als Verwundung erlebt, als persönliche Verwundung?
Interessant. Also, ehrlich gesagt, sind die 90er Jahre ja oft so ein Thema, das haben auch so andere SchriftstellerInnen wie Manja Prekel zum Beispiel auch festgestellt. Sind es so Jahre, die oft so verdrängt werden oder die so ein bisschen so wie hinter Milchglas verschwinden? Und dieses Nicht-Erinnern fängt zum Beispiel, so habe ich es in Erinnerung, schon nach einer Schlägerei oder nachdem man verprügelt wurde an, indem man nämlich sagt, war gar nicht so schlimm. Oder sie haben ja nicht mit Stahlkappen zugetreten oder so. Das ist so ein Motiv, was ich in dem Roman auch aufgreife. Also mit Sicherheit gibt es Verwundungen in diesen 90er Jahren, die aber so wie mit so einem Radiergummi irgendwie so weggewischt sind eigentlich. Viel stärker habe ich oft in Erinnerung durch die Leugnung, dass es Neonazis gibt in ostdeutschen Dörfern und Kleinstädten von den Leuten, die zu dieser Zeit Macht und Verantwortung hatten. Also PolitikerInnen zum Beispiel, aber teilweise auch so Leute, die publizistisch tätig sind. Das habe ich irgendwie als die letztendlich dann stärkere Verwundung empfunden, weil dieses sich so fragen, habe ich mir das alles nur eingebildet, bin ich verrückt, länger nachwirkt, ist so mein Eindruck. Also ich habe sehr lange gebraucht, um zum Beispiel diesen Essay zu schreiben. Ich habe auch gebraucht, dass so AutorInnen, die auch aus Brandenburg kommen, wie Christian Bangel, Manja Prekels, dass die ihre Erfahrungen aufschreiben, um dann selbst den Mut zu haben, also erst journalistisch und dann literarisch umzugehen.
Die Erzählerfigur, die Hauptfigur, sagt im Roman, es sei manchmal so, als würde in den Nächten ein Radierer durch das Gedächtnis wischen, ganz sanft, Gesichter verblassen, die Gefühle zu diesen Gesichtern auch. Das Verblassen, das Erinnern, das ist ja was sehr Schwieriges. Wir erinnern später ja nur lückenhaft. Wie haben Sie versucht, sich genau zu erinnern?
Ja, ist nicht ganz so einfach. Ich habe nie ein klassisches Tagebuch geführt. Mir hat sich das immer nicht erschlossen, weil wer liest es denn außer mir? Also ich hatte schon offenbar schon früher so einen Drang zum Veröffentlichen und gehört werden und nicht nur so für mich schreiben. Ich habe aber so Bücher, in denen ich Dinge eingeklebt habe, in denen so Gedichte stehen, in denen ich Sachen gesammelt habe. Ich habe leider ein sehr gutes Gedächtnis für peinliche und demütigende Dinge, die mir passieren und die immer wieder abgespielt werden auch. Wo man auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, dass das nicht so alles bestimmt. Ich bin nach Brandenburg nochmal rausgezogen für eine Weile fürs Schreiben. Also nicht dahin, wo ich aufgewachsen bin, woanders hin, aber so für die Sprache. Aber na klar, es ist immer so, dass die Erinnerung täuscht und trügt. Und also selbst dieses trügerische Erinnern fällt manchmal schwer, weil wenn man so bestimmte Bewusstseinsschritte unternommen hat, also zum Beispiel so sprachlich, also von dieser sehr dörflichen Sprache ausgehend, die ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, so kannte und die als Kind ja auch Spaß macht. Das sind so viele farbige, auch so Schimpfwörter ja auch da drin zum Beispiel und so. Und schon wenn man in die nächste Stadt kommt, da reden die Leute gar nicht so anders, aber da wird einem schon gesagt, du bist ein Dorfkind letztendlich, ne? Gewöhnt dir das mal ab. Und wenn man dann an die Universität geht oder in die Städte oder so, dann wird sie einem quasi, dann ist es irgendwas, wofür man sich irgendwann schämt. Und ich glaube, man kann diese Sprache, die man mal so ein bisschen verlernt hat vielleicht auch, oder zu der man zumindest, zu der ich zumindest so ein gespaltenes Verhältnis hatte oder habe vielleicht auch immer noch, man kann die, glaube ich, nicht eins zu eins wieder nacherzählen, wie es damals war, sondern es ist natürlich eine Konstruktion, eine sprachliche Konstruktion.
Sie haben selbst persönliche erste Erfahrungen mit Hass, mit Ausgrenzung, mit Wut, mit Gewalt als 11-, 12-Jähriger gehabt. Was war das? Was da passiert?
Also eins der ersten Dinge, an die ich mich so erinnere, war, und ich kann aber gar nicht so genau bestimmen, war es jetzt vor den Bildern von Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda oder zeitgleich, weil das zum Beispiel verschwimmt in der Erinnerung tatsächlich dann oft. Aber ich bin halt auf so einen älteren Mann getroffen, der war Pilot, das war also Düngerstreuerpilot, der war sehr angesehen im Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat dann halt eben plötzlich mal bei so einer Gelegenheit, wo er eigentlich auf meine Eltern gewartet hat, irgendwie angefangen, über die Juden zu schimpfen, die Wall Street Juden, um genau zu sein. Und das hat sich mir als Kind so überhaupt nicht erschlossen. Ich dachte tatsächlich, also dass es noch Juden gibt, war mir klar, dass sie in Deutschland vielleicht irgendwo wohnen auch, aber sozusagen gleichzeitig dachte ich so, die gibt es doch gar nicht mehr, die sind tot, das war so das eine oder das andere. So dieser Hass hat mich so erschreckt, weil mir ja klar war, also eben auch durch die DDR-Erziehung, da spielten zwar, also da kamen die Jüdinnen vor allen Dingen, fand ich, so habe ich es empfunden, auf dem Dorf immer so vor allen Dingen so als Opfer vor. Und für mich war, glaube ich, so eine kindliche Empfindung, so jemand, der so schlimm behandelt wird, den kann man doch nicht so beschimpfen. Ich glaube, viel mehr war da nicht. Es war jetzt kein irgendwie antirassistischer, keine Ahnung, so ein antirassistisches Bewusstsein oder so da, ja. Aber so diese damit verbundene Wut, so dieses rote Gesicht, diese Sprache, also so dieses aggressive, die Wall Street, du musst doch wissen, was hier läuft. Also das hat mich einfach, das hat mich so richtig überfahren. Also hat mich angefahren wie so ein LKW. Und deswegen weiß ich es, glaube ich, auch noch so genau.
Daniel Schulz, gerade ist sein Roman Wir waren wie Brüder erschienen bei Hansa Berlin. Im Buch heißt es an einer Stelle: Manchmal ist meine Wut auf den Westen völlig weg, wenn wir unsere Verwandten besuchen zum Beispiel, aber manchmal kocht die in mir mit einem Hass hoch, da kriege ich fast Schiss vor mir selbst. Woher rührt dieser im Osten Deutschlands nach wie vor wohl weit verbreitete Hass?
So ganz allgemein ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, beim Erzähler und in Teilen wahrscheinlich auch bei mir ist es natürlich erstens so, es gibt handfeste Diskriminierungserfahrungen und es gibt bis heute handfeste Ungleichheiten, die nicht abgeräumt sind. Man sieht das, wenn man sich so Karten von wo wird wenig verdient und wo sozusagen, oder, die Rentenungleichheit und auch so Fragen wie wer erbt eigentlich und um wen kümmern sich seine Eltern. Und wer muss sich sozusagen gleichzeitig um seine Kinder und um seine Eltern kümmern, weil halt einfach man kein Kapital anhäufen konnte. Also das sind einfach handfeste soziale Ungleichheiten. Das setzt sich auch so bei, keine Ahnung, so bei Elitendiskussionen fort, ne? Wo sind die UniversitätsprofessorInnen Westdeutsch? Wo sind sie Ostdeutsch? Wer besitzt die Häuser wo? Keine Ahnung, wenn man da mal durch die Magdeburger Innenstadt läuft mit Leuten, die sich dort auskennen zum Beispiel und dann mal fragt, wer so Häuser kauft und so. Also das sind so handfeste, unter anderem soziale Fragen, wo sich Unterschiede äußern und woraus einfach ein Ungerechtigkeitsempfinden entsteht, was erstmal noch nicht in Hass münden muss. Es ist zugleich so, dass in dieser Zeit damals schon sehr klar gemacht wurde, wie es halt oft bei, sage ich jetzt mal, Minderheiten ist. Es gab einfach, einerseits gab es gleichzeitig die Erzählung, ja, okay, ihr wart jetzt 40 Jahre woanders, aber wenn ihr euch nur genug anstrengt, dann werdet ihr sozusagen zur richtigen deutschen erster Klasse. Und zugleich aber eben diese diskriminierenden Abgrenzungen. Also im Osten sind sie zu faul, im Osten trinken sie irgendwie zu viel, können nicht arbeiten, die wissen nicht, wo es lang geht, ja. Und das kann teilweise einfach sehr, sehr harsche Form angenommen. Und so ein dritter Faktor ist, dass es Leute gibt, die das politisch instrumentalisieren, die damit Politik machen. Also gerade rechte Gruppen, gerade die AfD, man kann es jetzt auch bei den Corona-Protesten beobachten, bei den Freien Sachsen, die wiederum nehmen vorhandene Ressentiments auf und machen damit Politik. Ja, gibt es halt eben so AfD-Slogans wie "Vollende die Wende", also mit denen halt quasi gesagt wird, ne, es muss eine nationalistische Revolution in Deutschland geben und die geht vom Osten aus. Der Osten, der wird dann halt auch in so einer völkischen Identität quasi so vereinnahmt. Also alle Ostdeutschen werden dann angeblich so. Der Osten ist halt so eine Avantgarde im Kampf gegen die angebliche Überfremdung dieses Landes. Das heißt, ein dritter Faktor ist, es gibt halt inzwischen einfach Leute, vor allen Dingen im rechtsextremen Spektrum, die machen damit Politik und die sind doch in Teilen erfolgreich darin, das, was an Ungerechtigkeit da ist und was auch an Ungerechtigkeit bekämpft werden müsste, für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren und damit Politik zu machen.
Und die wollen Sie erreichen oder wen möchten Sie gerne erreichen, Daniel Schulz?
Vielleicht die Unentschlossenen. Also ganz ehrlich, als ich geschrieben habe, ich hatte nicht so eine Zielgruppe vor Augen. Ich hatte merkwürdigerweise manchmal mich vor Augen, wenn ich so als 16-Jähriger vom Bau kam. Also ich habe in den Ferien ja immer gearbeitet und auch zwischendrin. Und ich glaube, am erschöpftesten war ich immer, wenn ich so vom Bau gekommen bin, wenn man da mal so eine Weile unterm Gerüst den alten Stein und Beton irgendwie abklopft, die ganze Zeit lang gebückt, da weiß man abends, was man gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, so in so einer Zeit, was würde mich da noch erreichen? So, glaube ich. Vielleicht will ich sozusagen die Unentschlossenen erreichen, die Leute, die in ihren eigenen Umgebungen, und die gibt es ja immer noch, wo sie zumindest den Eindruck haben, da würde es eine rechte Hegemonie geben, sie hätten nicht so viele Alternativen, wo man sich so fragt, wie viel Opportunismus, wie viele Feigheit gestatte ich mir, um zu überleben? Gibt es einen danach? Kann ich diesen Zustand irgendwie ändern? Ich glaube, solche Leute will ich erreichen.
Daniel Schulz, wir waren wie Brüder erschienen bei Hansa Berlin. Morgen 19:30 Uhr ist die Berliner Buchpremiere mit Lesung und Gespräch im Maschinenhaus der Kulturbrauerei. Und ein Extra bei uns auf rbbkultur.de können Sie das 2019 von uns gemeinsam mit dem Deutschlandfunk produzierte Radiofeature "Wir waren wie Brüder" hören auf rbbkultur.de. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.